Hi Joanna, welchen Anstieg magst du lieber? Den Petersberg im Siebengebirge oder den Osterfelder Kopf im Wettersteingebirge?
Den Petersberg, den kenne ich deutlich besser. Und wenn man etwas öfters läuft, dann wird es kürzer.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trailfunk, dem Podcast von Alles Laufbar. Mein Name ist Christian und als allererstes wünsche ich euch natürlich allen ein frohes neues Jahr. Wir sind zurück aus der Winterpause. Die haben uns mal gegönnt, aber jetzt geht es natürlich weiter und es gibt wie gewohnt jeden Freitag einen neuen Podcast von uns. Bevor wir starten, möchte ich euch noch auf etwas hinweisen, nämlich, dass wir zusammen mit unserem Partner Amazfit am Samstag, den 24. Januar, einen Community Run in Garmisch-Partenkirchen veranstalten. Wir laufen auf zwei verschiedenen Strecken, einmal 1,5 Stunden und einmal 2,5 Stunden. Sucht euch gerne eine Strecke aus. Und im Anschluss gibt es nicht nur leckeres Essen und Trinken, sondern auch einen Trailfunk-Live-Podcast, bei dem wir Max Rahm zu Gast haben werden. Ja, ihr habt die Möglichkeit, die Garmischer Trails zu erkunden, uns von Alles Laufbar und natürlich auch Max Rahm kennenzulernen und die T-Rex 3 Pro Laufuhr von Amazfit zu testen. Die Uhrzeit und die Location findet ihr im Link in den Shownotes, über den ihr euch anmelden könnt. Warum Anmeldung? Es ist natürlich alles kostenlos, aber die Anmeldung hilft uns dabei, so eine ungefähre Vorstellung davon zu bekommen, mit wie vielen Leuten wir dann zu rechnen haben. Genau, also wir freuen uns auf euch und jetzt geht's los mit dem Podcast. Wir starten das Jahr mit einer Interviewfolge. Ich spreche heute mit einer Läuferin, die wir von Alles Laufbar schon länger auf der Liste der Wunschgäste hier für den Podcast haben. Ich freue mich deswegen sehr, dass es nun klappt. Ich denke, spätestens nach ihrem Sieg und dem 3. Platz overall beim ZUT 100, der 100-Meilen-Distanz des Zugspitz Ultra Trails 2025, dürfte sich ihr Name in der Trail-Szene herumgesprochen haben. Dabei ist sie auch vorher schon ziemlich erfolgreich gewesen, bevorzugt bei kleinen, familiären Mittelgebirgsrennen mit so klangvollen Namen wie dem Kobold oder dem Ruhreifel-Trail, dem Vogelsberger Vulkan-Trail, Hunsbuckel-Trail, Mondschau-Marathon und viel mehr. Also wir sprechen heute nicht nur mit einer Läuferin, sondern auch mit einer Expertin fürs Mittelgebirge und für kleinere Rennformate, die es ja zuhauf gibt, von denen aber halt nicht jeder weiß. So, aber jetzt genug der Vorrede. Ich würde sagen, den Rest kann sie uns selbst erzählen. Herzlich willkommen im Trailfunk, Joanna Thalmann.
Ja, vielen Dank. Es freut mich. Ja, schön bei euch zu sein. Bin sehr gespannt, was auf mich zukommt.
Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Frohes neues Jahr auch an dich natürlich erstmal. Wann fand denn dein erster Lauf dieses Jahr statt und wie sah der aus?
Direkt am 1.1., aber mit ein bisschen Verzögerung irgendwann nachmittags.
Bist du da irgendwie abergläubisch oder so? Also, dass so der erste Lauf des Jahres irgendwie so über den Rest des Jahres mitentscheidet?
Nee, eigentlich gar nicht. Nee, ich hatte mich danach gefühlt und Silvester gut verkraftet und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt kannst du auch noch eine Runde laufen gehen. Hast ja sonst nichts vor am Tag.
Weiß ich, ich habe das schon so ein bisschen im Bekanntenkreis mitbekommen, dass manche Leute so denken, so der sag mir, wie dein erster Lauf des Jahres aussah und ich sag dir, wie der Rest des Jahres läuferisch wird.
Oh Gott, ich weiß noch nicht mal, wo ich lang gelaufen bin.
Okay, du bist aber nicht mit einem Kater aufgewacht oder so im Januar.
Nee, ich hatte tatsächlich wieder irgendwann im Laufe des Abends gedacht, ach, ist eigentlich auch ganz nett, wenn man heimfahren kann und dann wurde es einfach nur furchtbar spät. Und dementsprechend hat sich dann der ganze Tag dann etwas nach hinten verschoben, aber ansonsten.
Bist du jemand, der am Ende des Jahres so über das vergangene Jahr reflektiert? Also auch da habe ich nämlich im Bekanntenkreis mal die Ohren ein bisschen gespitzt und habe mitbekommen, dass manche Leute da so richtig so ritualisiert und strukturiert mit Listen und so weiter arbeiten und da Schlüsse draus ziehen. Machst du sowas auch?
Ja gut, ich bin ein kleiner Listen-Nerd, glaube ich, wenn ich das so sagen kann. Ich führe eigentlich ja so ganzjährig so über alles Mögliche, auch so über die ganze Lauferei und was man so gemacht hat, eine Liste. Klar, guckt man sich dann so am Ende des Jahres nochmal an oder ist nett halt, wenn man die Gesamtkilometer sieht und sich dann so denkt, oh, schaffe ich die letzten 100 jetzt noch für eine gerade Summe? Aber ansonsten hält es sich hoffentlich irgendwie noch in Grenzen. Genau, aber die 5000 wollte ich dann doch noch voll kriegen.
Okay, das hast du geschafft.
Das habe ich geschafft.
Beachtlich. Was sind denn zum Beispiel so drei Erkenntnisse, die du aus dem letzten Jahr läuferisch für dich mitgenommen hast?
Drei Erkenntnisse. Gute Frage. Ja, eine Sache war es beim Zut, also dass man halt eben auch, wenn man eine Distanz nicht kennt, sie sehr lang ist oder man es sich sehr schwer vorstellen kann, überhaupt dieses ganze Rennen oder diesen ganzen Lauf, dass man einfach ja in diesen Etappendenken bleiben sollte und halt eben stückchenweise durchgeht. Und das Rennen wird doch eher viel, viel weiter hinten entschieden und nicht ganz vorne am Anfang. Da passiert dann nachher doch noch ganz schön viel. Ja, Kontinuität. Also ich habe es jetzt mal tatsächlich auch mal geschafft, mal wirklich eine sehr lange Zeit gut durchzutrainieren und das zahlt sich dann nachher doch auch aus, auch wenn man nicht zu viel Priorität auf Qualität setzt, muss ich dann auch zugeben. Ich schleife dann auch gerne mal, also dann ist es auch eher mehr so Quantität und weniger Qualität. Liegt ja aber vielleicht auch einfach daran, dass ich auch noch nicht so lange laufe, das Ganze noch nicht so ewig mache. Da merkt man halt dann schon, ja, wenn man etwas länger und kontinuierlich tut, dann wird es auch besser. Eine dritte Sache. Ja, so Laufpausen sind auch ganz nett. Doch, das habe ich auch nach, ja, besonders so ganz langen oder so Themen, wo man sich sehr lange drauf vorbereitet hat, sehr fokussiert hat, danach ist dann doch auch echt auch mal die Luft raus. Da freut man sich über Urlaub.
Okay, das sind drei sehr wichtige Erkenntnisse, glaube ich, so auch, ne, für die Zukunft. Also erstmal diese Gewissheit, dass man auch lange Distanzen halt so Stück für Stück irgendwie meistern kann, finde ich. Das ist ja gerade für dich, die sich ja doch zunehmend scheinbar auf lange Distanzen so ein bisschen spezialisiert, doch eine tolle Erkenntnis, die es sich lohnt mitzunehmen. Ja, also über den Zut sprechen wir auf jeden Fall noch. Aber bist du generell jemand, der sich eher so an schöne vergangene Momente erinnert oder der sich auf zukünftige Momente freut? Also das ist ja auch so ein Ding, jetzt wenn wir über den Jahreswechsel so ein bisschen sprechen, manche Leute sind da eher in der Reflexion und manche Leute gucken eher so nach vorne so. Oder es gibt natürlich noch eine dritte Variante, du bist so komplett in der Gegenwart. Also was von den drei Sachen vielleicht?
Oh, da wäre so ein Mischmasch aus allem. Kommt immer so ein bisschen situativ drauf an, was man jetzt so gerade braucht. Also wenn irgendwie was Aufregendes bevorsteht, dann hilft es auch manchmal, sich so ein bisschen zurückzuerinnern. So, das ist gar nicht so schlimm. Halt mal die Füße still, das wird schon. Oder halt eben, ja, dann halt auch, wenn man ein sehr konkretes Ziel vor Augen hat, sich auch darauf zu fokussieren oder halt eben auch nochmal so einen anderen Punkt dann mitzunehmen, so wie würde man es sich vorstellen oder wie kann das sein, wie war es schon mal? Ja, manchmal ist es auch ganz egal.
Was war denn der Laufmoment des Jahres für dich persönlich, 2025?
Ja gut, der Zieleinlauf beim Zut. Es war ja die Hölle los. Es war ja eine Stunde, bevor die 100 Kilometer gestartet sind. Das heißt, der ganze Platz war ja komplett voll. Man kommt aus diesem Rennen, wo man halt Stunden alleine war und keinen mal um sich rumherum hatte und weiß ich nicht, das letzte Gespräch mit jemandem schon irgendwie Stunden wieder her war. Das war schon ein sehr, sehr interessantes Gefühl, ja. Und dann diese Menschenmassen, leicht überfordernd.
Ja, du hast eben schon gesagt, dass du noch gar nicht so lange läufst. Wenn ich das richtig gesehen habe, ging das so 2019 los, oder?
Genau. Ja, ich wollte hier, wir haben hier um die Ecke haben wir eine kleine Laufveranstaltung. Da wollte ich halt schon länger mal den Halbmarathon mitlaufen und dachte mir, auch, kannst du ja mal machen. Aber die Vorbereitung war, ging so einen Monat vorher angefangen dann so quasi.
Da warst du Ende 20, also du bist Jahrgang 91, wenn ich das verraten darf. Und ich habe in der Recherche herausgefunden, dass du vorher ja keineswegs unsportlich warst. Also du warst keine Läuferin, aber du warst Leistungsturnerin. Nun ist Turn ja, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, vielleicht habe ich auch ein völlig falsches Bild vom Turn, kann auch sein, ne? Aber es ist ja eigentlich jetzt keine so dezidierte Ausdauersportart, oder?
Nee, überhaupt nicht. Nee, es hat mit Ausdauer hat das relativ wenig zu tun. Die meisten damals in der Gruppe war auch mit Laufen. Das war ja so die Hassübung, das Warmlaufen vorher. Genau, für mich war es mehr so ein Ausgleich. Es war halt eben, ist schon sehr viel kraftorientiert, auch sehr besonders Schnellkraft ist gefragt und in all den Punkten bin ich eigentlich gar nicht mal so gut.
Aber so Warmlaufen, hast du jetzt gesagt, das wurde dann schon gemacht, ne?
Ja, da wurden ein paar Runden im Kreis gelaufen, halt eben ohne Schuhe. Das hat man immer sehr extrem gemerkt. Also ganz am Anfang kann ich mich immer noch dran erinnern, hatte ich einen furchtbaren Muskelkater in den Füßen.
Okay, klingt irgendwie ganz schön hart. Hast du denn heute noch das Gefühl, dass du von dieser Turnerausbildung so ein bisschen profitierst? Also vielleicht gerade was so Koordination, Beweglichkeit angeht?
Also die Beweglichkeit ist, glaube ich, die ist jetzt mittlerweile doch sehr gut weg. Wer nichts tut, der behält sie dann doch nicht. Was man schon so ein bisschen merkt, ist halt eben dadurch, dass man ein gewisses Krafttraining gemacht hat, daran erinnert sich der Körper schon auch immer wieder zurück. Und klar, Gleichgewicht, also das, was man da einmal gelernt hat, das verliert man so leicht dann doch nicht.
Und es ist beim Trailrunning ja doch ein entscheidender Skill, würde ich es mal so nennen, ne? Also gerade wenn es so ein bisschen technischer wird oder so Körperkontrolle, bist du schon mal umgeknickt oder bist du da so stabil unterwegs, dass dir das noch nicht passiert ist?
Doch, umknicken passiert mir auch. Jetzt so mit großen Gleichgewichtsproblemen ist mir jetzt nicht aufgefallen. Sagen wir mal so, ich kenne den Zustand ohne die Skills nicht, deswegen kann ich es jetzt nicht beurteilen, ob es was bringt oder nicht. Was mir halt auffällt, ist so, auch selbst wenn ich mal umknicke, passiert danach nicht viel. Dann denkt man sich so, ups, und weiter. Auch ich lege mich auch mal auf die Nase.
Du legst dich auf die Nase?
Beziehungsweise ja, auch ab und zu mal ausgerutscht oder doch mal auch mal hingelegt. Das passiert mir aber auch.
Okay, ja, das gehört dann, glaube ich, schon.
Ein, zwei Narben am Knie.
Ja. Ja, du hast ja ziemlich direkt vor der Haustür ein ganz gutes Trainingsgelände, ne? Also du kommst aus der Ecke, wenn ich da das richtig gesehen habe, Bonn, Koblenz, Neuwied, da so, am Rhein.
Genau, das ist, ja, wir sind hier schon im Westerwald, ja, Ausläufer Richtung Siebengebirge, nennt sich eigentlich das Wiedtal. Genau, hier geht's eigentlich von der Haustür aus direkt immer runter. Das heißt, zum Schluss muss man wieder rauf. Da kommt man nicht drum herum und wenn man möchte, kann man hier schon auch 1000 Höhenmeter zusammensammeln. Das ist nicht das Problem.
Hi Benni, frohes Neues. Du, ich wollte vorgestern mal einen längeren Lauf machen und musste feststellen, meine kompletten Gel- und Pulvervorräte sind aufgebraucht.
Ja, Pulvervorräte, das klingt ja echt gefährlich. Ja, aber geht mir tatsächlich genauso. Am Ende der letzten Saison habe ich alles weggeputzt. Deswegen bestelle ich mir jetzt auch wieder ein großes Paket bei Ministry.
Das soll ich auch machen. Ministry ist schon dein Favorit im Bereich Sportnahrung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich nutze es regelmäßig im Training und im Wettkampf die letzten Jahre und komme damit einfach gut zurecht.
Finde ich auch. Ministry setzt auf natürliche Inhaltsstoffe und verzichtet auf künstliche Aromen, Süßstoffe und so weiter. Ja, ganz ehrlich, mein Favorit ist das Mango-Gel. Das habe ich im Laufe der Zeit bestimmt schon 100-fach gegessen und finde es nach wie vor total lecker.
Ich bin ja immer noch Fan vom Race Cup X. Eigentlich ein total einfaches Produkt, was aber für mich wirklich super funktioniert. Ich fülle das flüssig in meine Flask und komme dann wirklich stundenlang damit aus und spare viel Gewicht, weil da eben alles an Energie drin ist, was ich so brauche.
Ich habe gesehen, dass es jetzt auch ein paar neue Geschmacksrichtungen bei den Riegeln gibt. Zum Beispiel die Porridge Bar gibt es jetzt als Cherry Vanille und die Intensity Bar gibt es jetzt mit Dattelgeschmack.
Cherry Vanille, das klingt verlockend. Kommt gleich in meine Bestellung mit rein.
Wer Ministry ausprobieren möchte oder wie wir seine Vorräte auffüllen muss, der kann mit der Probierbox ein echtes Schnäppchen machen. Das ist ein Riesenpaket und dem kommt man erstmal richtig weit, würde ich sagen.
Und mit unserem Rabattcode, der heißt alleslaufbar20, steht auch nochmal in den Shownotes, spart ihr zusätzlich 20%. Das lohnt sich dann wirklich.
Genau. Viel Spaß beim Probieren und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Im Siebengebirge geht dann noch ein bisschen mehr.
Ja, ich kenne die Ecke da ganz gut. Fun Fact sozusagen, ich habe da auch für 2 Jahre mal gewohnt in Königswinter, ziemlich direkt unterhalb vom Petersberg. Und ist eine wunderschöne Laufecke, also auch die ganzen Läufe, die es da gibt, Siebengebirgsmarathon, Drachenlauf und so weiter, habe ich da alles mitgemacht. Und den Bittweg, den habe ich bei dir auf dem Instagram-Profil auch entdeckt. Das ist der Anstieg zum Petersberg hoch, so ein ganz schöner Trail, der dann auch teilweise relativ steil ist. Da habe ich mein Everesting rauf und runter gemacht, alleine. Nicht zu empfehlen. Aber ja, genau, geht nicht um mich. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass du da ja echt ziemlich gute Trainingsbedingungen hast. Und ich glaube auch eine ziemlich aktive Trailrunning-Gemeinschaft. Oder? Also du bist da keineswegs alleine mit dem Hobby.
Genau, ja, nee, wir haben von den Kölnern, die organisieren regelmäßig auch so Gruppenläufe, mittlerweile echt viele, viele Menschen dabei. Klar, dann kennt man natürlich auch die üblichen Verdächtigen dann auch im Siebengebirge, dann tut man sich auch gerne mal zusammen. Ja, wer viel läuft, also irgendwann ist das ganze Alleinlaufen dann auch zu viel des Guten, dann freut man sich auch über nette Gesellschaft.
Ist das denn auch so genau das Terrain, was dir, würdest du sagen, am ehesten liegt? Also dieses hügelige, abwechslungsreiche, so, also dieses mittelgebirgige, sage ich mal. Kommen da so deine Stärken zum Vorschein, würdest du sagen?
Ist zumindest das, was ich ja regelmäßig mache. Wie es halt dann wirklich mit so ganz langen Anstiegen dann aussieht, das ja, mache ich vielleicht 1-2 Mal im Jahr, wie es jetzt dann beim Zut dann zum Beispiel mal war. Deswegen kann ich es ganz schlecht beurteilen, wie das sich dann auswirken würde.
Was würdest du denn generell sagen, sind so deine Stärken beim Laufen, vielleicht auch deine Schwächen?
Also Schwächen ist doch eigentlich alles, was sehr kurz und sehr schnell ist. Also diese ganze Schnellkraft, ich glaube, das Thema, das wird es nicht mehr in diesem Leben. Ja, was ich mittlerweile doch gemerkt habe, also je länger die Strecke wird, umso mehr Vorteil habe ich eigentlich. Also dann, wenn es eigentlich so richtig garstig dann wird, dann habe ich meistens die Vorteile, komischerweise, woher das dann kommt. Gut, das geht dann auch irgendwann wieder vorbei, aber so weit habe ich es jetzt noch nicht ganz ausgereizt. Das wird dann wahrscheinlich dieses Jahr sehr spannend.
Machst du dann gerne diese lange Distanzen, weil du gemerkt hast, du bist da einfach gut drin, warum auch immer? Oder ist da auch etwas, was dir darüber hinaus noch etwas gibt? Also macht dir das irgendwie besonders viel Spaß dann hinten raus, sage ich mal, wenn es garstig wird, wie du sagst? Oder was zieht dich dahin zu diesen langen Distanzen, wie dem Zut 100?
Ich finde es nicht so stressig vom Laufen her zum einen. Zum anderen geht es dir am nächsten Tag meistens auch nicht so schlecht. Also es war auch die Erkenntnis, so eigentlich so nach dem ersten Ultra Race gewesen, so dass man am nächsten Tag gesagt hat, das ist so, ja, könnte man jetzt das nächste Wochenende wieder machen. Ja, und dann hat doch auch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen in der Landschaft rumzugucken. Es geht nicht um jede Sekunde.
Also deine Erkenntnis, dass es einem am nächsten Tag nicht so schlecht geht, die kann ich jetzt nicht teilen. also ja, wie hast du dich beispielsweise nach dem Zut 100 gefühlt? Wie sah so der nächste Morgen aus? Wie bist du da aus dem Bett gekommen?
Ja gut, in der Nacht habe ich relativ wenig geschlafen. Gut, ich bin ja zum Glück wieder bin ja gut in den Rhythmus wieder reingekommen, dadurch, dass ich ja abends gefinisht habe. Habe aber recht wenig geschlafen und ja gut, dann war ja noch die Siegerehrung gewesen. Dann sind wir mit dem Fahrrad, glaube ich, hingefahren vom Wank aus und danach sind wir dann noch Richtung See geradelt, sind wir noch was schwimmen gegangen und haben eigentlich den ganzen Tag was unternommen. Wir sind abends dann noch mit Freunden essen gewesen. War ein langer Tag trotzdem.
Okay, auch ein sehr aktiver Tag. Nicht schlecht. Lass uns vielleicht ein bisschen beim Zut 100 bleiben. Also du hast da schon in einem anderen Podcast ausführlich drüber gesprochen, nämlich bei Jan Fitschen in seinem Podcast Laufen ist einfach, sehr zu empfehlen. Verlinke ich auch in den Shownotes. Hört da gerne nochmal rein. Das müssen wir jetzt auch nicht alles nochmal wiederholen sozusagen. Aber als ich den in der Vorbereitung gehört habe, sind mir doch so ein paar Sachen aufgefallen, die ich nochmal mit dir besprechen wollte. Und zwar hast du da erzählt, dass du eigentlich in der Vorbereitung durchschnittlich so 4 Laufeinheiten die Woche, in Anführungsstrichen nur, gemacht hast. Das ist ja doch vergleichsweise wenig für so eine lange Distanz von über 160 Kilometern mit 8000 Höhenmetern. Du warst, also kann ich jetzt schon mal spoilern, knapp 25 Stunden unterwegs, also auch eine lange Ausdauereinheit da. 4-mal die Woche Training. Erzähl mal, wolltest du nicht mehr machen? Konntest du nicht mehr machen? Solltest du nicht mehr machen? Was von diesen Dingen?
Also mittlerweile ist es mehr geworden. Versuche jetzt mittlerweile schon so, jetzt, ich würde gerne regelmäßig 6 Einheiten die Woche laufen, bin wahrscheinlich so im Mittel eher bei 5 und muss halt wirklich auch einfach schauen, wie ich es schaffe. Also es ist halt, ja, die Zeit ist dann doch auch nicht immer dafür da. Es gibt leider auch noch andere Dinge zu tun. Genau, und Anfang letzten Jahres waren es dann wirklich auch nur teilweise dann die 4 Einheiten. Dann ging auch einfach nicht mehr.
Du fühlst dich dann halt zeitlich eingeschränkt oder hatte das körperliche Ursachen, dass du gesagt hast, also mehr als 4-mal die Woche möchte ich körperlich nicht oder so?
Sowohl als auch. Genau, ja. Aber genau, das hat sich jetzt dann doch tatsächlich mal so ein bisschen ins Positive dann jetzt geändert, so langsam. Mhm. Ja, aber ich denke, es ist einfach dann diese fehlende Trainingserfahrung, was dazu führt, dass es halt einfach vorher dann noch nicht so funktioniert hat.
Ja. Ja, du bist ja trotzdem sehr erfolgreich seit Jahren unterwegs, muss man ja sagen. Ich finde das bemerkenswert, weil es gibt ja gerade so im Ultra-Trail-Laufen diesen Spruch, den auch mein lieber Kollege Benny immer wieder sagt, Umfang ist King. Ja. Und es gibt ja wirklich Leute, die krassesten Sachen machen, auch im Training. Ja. Also die dann am Wochenende, was weiß ich, Samstag 8 Stunden laufen gehen, am Sonntag nochmal 8 Stunden und keine Ahnung, 4000 Höhenmeter am Tag, was weiß ich. Also es gibt ja Leute, die machen dann die krassesten Dinge in unserem Sport. Du hast gesagt, du hast jetzt schon angefangen, das Training ein bisschen hochzuschrauben, 5-mal die Woche, vielleicht sogar auch mal 6-mal die Woche. Versprichst du dir davon noch einen Leistungszuwachs? Ist da noch Potenzial aus deiner Sicht?
Da ist definitiv noch Potenzial, doch. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was.
Trainierst du nach Plan?
Nee, gar nicht. Also sag mir so grob, was ich so in der Woche machen möchte, aber wie auch schon am Anfang erwähnt, also es ist ja auch dann eher meistens mehr Quantität als Qualität. Also daran versuche ich jedes Mal so ein bisschen zu schrauben. Ich habe es jetzt im Herbst dann doch auch mal geschafft, mal ein bisschen regelmäßiger auf die Bahn dann auch zu gehen und dann doch ein bisschen was an der Schnelligkeit zu tun. Aber da kann man sich bestimmt noch verbessern.
Trainierst du dann alleine oder auch mal in der Gruppe?
Nee, alleine. So eine richtige Trainingsgruppe auf der Bahn oder sowas gibt's hier nicht. Also dafür müsste ich dann mich schon mindestens mal eine halbe Stunde ins Auto setzen und irgendwo runter an den Rhein fahren.
Ich habe nämlich gesehen, dass du für einen Verein startest, der nennt sich Selbstläufer Altena, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Was hat es damit auf sich?
Ach, das ist eigentlich so aus der Corona-Pandemie entstanden. Die waren halt hier immer bei den ganzen Veranstaltungen dabei. Genau. Da hatte ich mich dann mal angeschlossen gehabt. Habe jetzt aber auch so langsam gemerkt, dass Altena auch doch sehr weit weg ist vom Vital. Also selbst dorthin fährt man dann auch eine Stunde. Also effektiv bin ich vielleicht einmal im Jahr dort. Also es ist auch eher, naja, leider doch mehr nur auf dem Blatt Papier, als dass man da tatsächlich vor Ort ist.
Okay. Hast du denn so einen, also wenn du jetzt keinen verschriftlichen Plan eines Trainers oder einer Trainerin hast, hast du denn so im Kopf selber so Zwischenziele, Leistungsstufen irgendwie definiert, wo du so hin möchtest? Oder vertraust du im Prinzip darauf, ganz lapidar gesagt, dass du von Jahr zu Jahr eh so quasi automatisch so ein bisschen besser wirst? Ja, wenn du einfach dabei bleibst, du hast gesagt, Kontinuität ist auch irgendwie ein Wert für dich. Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Ja, was sind so im Kopf so deine, so die Schritte, die du noch machen möchtest oder wo du hin möchtest?
Ja gut, ich habe es mir dann, also letztes Jahr habe ich es mir relativ simpel dann gestaltet gehabt. Ich bin dann einfach hingegangen, habe gesagt, so der Zut ist mein großes Ziel. Das sind so diese 100 Meilen und wie kann ich die Steps davor gestalten? Und da bin ich dann hingegangen und habe mir quasi jeden Monat ein Rennen rausgesucht, was halt so dann so sukzessive immer ein bisschen länger geworden ist. Habe mich dann so quasi daran hochgehangelt, also eben immer dieses Ziel gehabt, dann kommt das nächste Rennen, das war dann nochmal der Ruhr-Eifel-Trail gewesen mit 66 Kilometern und dann habe ich halt geguckt, dass ich mich darauf vorbereite, danach kam dann der Rennsteig mit 74 Kilometern, genau, dann habe ich mich darauf vorbereitet und habe mich dann so eigentlich dann durchgehangelt. Ja, und dann habe ich so kurz vorm Zut habe ich dann so ein bisschen Panik bekommen, habe mir gedacht, oh, jetzt könntest du ja auch nochmal im Training was Längeres machen. Vielleicht guckst du auch mal, dass du nochmal im Dunkeln oder irgendwie sowas, ein bisschen mal sowas aus der Reihe noch machst, aber mehr ist es dann auch nicht gewesen.
Du bist ja, ich habe es anfangs schon erwähnt, gerne so bei dir in der Region unterwegs gewesen, ne? Bei Wettkämpfen. Zum Beispiel beim Kobold, für die, die es nicht kennen, das ist, ich glaube, der Name steht für Koblenz-Bonn, oder? Da, also steckt da Koblenz-Bonn oder so?
Genau.
Ja. Also führt da so den Rheinsteig entlang, immer so am Rhein, die Hügel da rauf und runter. Ich glaube, dann kommt man sogar am Ende auf 4.500 Höhenmeter bei 140 Kilometern. Das ist schon beachtlich.
Es sind, glaube ich, sogar mehr.
Mehr sogar, ja. Und das ist ja ein Einladungslauf. Das heißt, es gibt keine normale Anmeldung, wo man sich jetzt einfach registrieren kann oder so. Was macht denn für dich diesen Reiz aus bei diesen kleinen familiären Events? Das finde ich schon auffällig, dass du dich besonders gerne da tummelst.
Ein Einladungslauf ist es nicht mehr, wobei ich tatsächlich damals dann auch die Veranstalter sogar angeschrieben hatte, bevor ich mich angemeldet habe. Ja, es ist, also die Ausschreibung klang schon mal sehr interessant. Genau, es ist so eine Nacht- und Nebel-Veranstaltung so ein bisschen. Zeiten werden noch per Stift und Papier aufgeschrieben. Es ist eine Handvoll Läufern. Für die langen Distanzen werden alle vorher in den Bus gepackt. Man fährt dann gemeinsam zum Start und dann läuft man zum Ziel zurück. Wenn man Pech hat, hat man ganz furchtbares Wetter. 2023. Ja, und das ist schon interessant und irgendwie man muss dabei gewesen sein, um eigentlich zu wissen, was passiert ist, weil sonst drumherum kriegt man davon nicht viel mit. Und ja, man muss die Strecke kennen.
Ist nicht markiert.
Ja, die Rheinsteigmarkierung, also die ist, besonders in der Dämmerung sieht man die absolut gar nicht mehr. Also wenn Ende November verirrte Läufer durch irgendwelche Orte ziehen, dann haben sie nur den Rheinsteig verloren.
Würdest du denn sagen, dass gerade bei diesen kleineren Veranstaltungen, also ich glaube jetzt beim Kobold, bei der Langdistanz, ich weiß nicht, machen da 50 Leute mit, 100 Leute mit, das sind auf jeden Fall nicht besonders viele. Würdest du sagen, dass bei diesen kleinen Veranstaltungen irgendwie so gerade so der Spirit, so die, vielleicht nennen wir es pathetisch, ein bisschen die Seele des Sports besonders spürbar, besonders greifbar ist, im Gegensatz zu großen Massenveranstaltungen?
Ah, schwierig. Also zum einen, klar, man kennt die meisten Leute, die dort starten. Es ist natürlich klar, es ist übersichtlich, man trifft auch immer dieselben. Dadurch aber, wenn man natürlich weit vorne läuft, kriegt man vom Feld eigentlich absolut gar nichts mit. Also die Langdistanz bin ich, glaube ich, oh Gott, ab wann war ich denn alleine? Ich glaube, nach den ersten 3-4 Stunden bin ich alleine gelaufen. Und dann, ja, kommen ja noch 12 oder so. Dann doch eher ein sehr einsames Rennen. Ist mehr so gegen sich und die eigene Zeit. Also.
Ist das auch dein bevorzugter Laufmodus? Also alleine, du trainierst ja auch alleine, auch im Wettkampf dann du quasi gegen dich selbst oder so. Das ist für dich dann kein Problem. Du brauchst jetzt gar nicht unbedingt Menschen um dich herum haben.
Ich mag die Abwechslung. Also immer nur das alleine, das ist dann auch irgendwann, da fragt man sich auch so, was tust du hier eigentlich? Nee, und ich war jetzt in Luxemburg noch gewesen im November und dort war mal auch wirklich ein schönes Rennen, wo halt eben auch eine gleich starke Frau dann mitgelaufen ist und sich so ein bisschen zu betteln und zu gucken halt so, wer wird's denn jetzt nachher dann machen eigentlich, das Rennen, das macht schon Spaß. So, wo man sich dann auch schon mal so fragt, ah, komm, gehst du da jetzt mit oder wartest du mal ab und schaust mal, ob sie das Tempo hält. Ist dann schon auch interessanter.
Okay, also die direkte Konkurrenz, die holt dann schon auch nochmal vielleicht das Prozentchen extra aus einem raus, meinst du?
Zum einen das oder zum anderen, dass man halt eben auch so ein bisschen strategisch dann mal anfängt zu denken so und ja, genau, guckt halt eben, wo sind die Stärken des anderen und wo kann man wieder ein bisschen Strecke gut machen. Ist leider nur ja hier dann doch selten, dass das dann passiert.
Bist du den anderen zu schnell dann oder was meinst du?
Ja, ich glaube schon.
Ich habe mir deine DUV-Statistik angeschaut, ja. Und da sind also 19 Ergebnisse von dir aufgelistet, 19 Ultra Trails. Und was ist mir aufgefallen? Du bist bei jedem einzelnen dieser Rennen Erste deiner Altersklasse geworden. Wusstest du das eigentlich?
Ja, das wusste ich. Ja, es ist interessant.
Das ist keine schlechte Serie, finde ich. Also ist das irgendwie ein Streak, so, den du auch noch recht erhalten möchtest?
Wäre schön, ja. Mal gucken, was passiert, wenn es mal nicht mehr so ist.
Auf jeden Fall passt das, finde ich, ganz gut zu dem Satz, der in deiner Insta-Bio steht. Da steht nämlich, du bist auf Rekordjagd durch Deutschland. Ist die Jagd nach Rekorden so eine Motivationsquelle für dich? Also bist du da wirklich so hinterher, dass du auch platzierungstechnisch ehrgeizig unterwegs bist oder irgendwie auch Streckenrekorde oder sowas? Also sind diese harten Ziele, ist das etwas, was dich motiviert?
Ganz klar, ja. Ja, ich schau mir schon gerne auch mal an. Es gibt viele Veranstaltungen, die halt eben auch Streckenrekorde führen und halt eben auch unter Umständen auch noch ein bisschen ausloben. Und es macht dann schon Spaß, halt eben auch zu gucken, so, wo liegt diese Zeit? Ist die für mich im Bereich des Machbaren oder ist sie total utopisch? Und wie weit komme ich dort ran? Und das ist schon ein interessanter Anreiz, so die ganze Sache dann anzugehen und zu schauen halt eben, kann ich das? Ist das für mich möglich oder ist es, ja, geht es halt gar nicht? Also auch so für eine Leistungseinschätzung eigentlich auch ganz nett.
Also wenn man jetzt sagt, es gibt so Ergebnisorientierung und Erlebnisorientierung, also so das beides, würdest du sagen, im Rennen bist du auf jeden Fall schon so aufs Ergebnis ein bisschen fokussiert. Das ist dann so das Feuer.
Ja, das ist, also damit starte ich und je nachdem, manchmal passiert es dann auch, dass man sich so sagt, komm, schalt mal einen Gang zurück. Sieh mal zu, dass du Hauptsache auch gut ins Ziel ankommst, dass du jetzt zu überambitioniert unterwegs bist.
Ist dir das schon mal passiert, dass du zu überambitioniert warst?
Ja, einmal in Slowenien. Das waren aber auch tatsächlich nur 25 Kilometer. Aber wenn man nach 25 Kilometern schon gehen muss, dann war irgendwas nicht gut.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie ehrgeizig bist du?
So eine 7 bis 8 kann man da bestimmt. Ja, irgendwie, auf jeden Fall im oberen Bereich.
Ist das nur im Sport so oder würdest du sagen, ist generell so deine Persönlichkeit, dein Charakter, auch im Beruflichen, im Privaten?
Also ich glaube, es ist schon sehr, sehr auf den Sport fokussiert. Im Privaten dann doch auch eher doch anders, hoffe ich.
Wie denn?
Ja gut, unsere, also Urlaub oder sowas ist, hat manchmal darf ich ein Rennen integrieren, aber oft wird mir das auch eher verboten. Nee, und dann soll es halt auch Urlaub sein und dann, genau, geht man vielleicht zwar laufen, aber danach ist dann halt eben auch, ja, Urlaub und dann hat das dann auch wenig mit Sport in dem Sinne dann zu tun.
Ja, ich frage auch nach, weil ich in dem Gespräch, was du mit Jan Fitschen geführt hast, schon auch den Eindruck hatte, dass du auf eine Art und Weise doch auch eine gewisse Lässigkeit irgendwie auch so mitbringst oder so eine Unbekümmertheit könnte man es vielleicht auch nennen. Du hast zum Beispiel davon berichtet, dass dir beim Zugspitz-Ultra-Trail relativ früh die Uhr im Rennen ausgegangen ist, weil du irgendwie vergessen hattest, dann, keine Ahnung, den entsprechenden Batteriemodus so einzustellen. Da gibt es ja dann verschiedenste Modi auf der Laufuhr. Und das finde ich irgendwie sympathisch. Also das macht dich irgendwie so menschlich. Ich finde, gerade so in der Leistungssportszene so im Elite-Bereich und so, gerade vielleicht auch so ein bisschen in Deutschland, ist vielleicht auch so ein bisschen was Deutsches, Akkurates, dann ist doch sehr, dann wird sehr penibel auf Details geachtet und so. Und dann passiert dir halt, die das Rennen dann am Ende gewinnt, passiert dann halt so ein, also Lapsus nenne ich es jetzt mal. Ja, das finde ich ja irgendwie doch ganz, ganz interessant, ganz, ganz, ganz sympathisch irgendwie auf eine Art und Weise. Würdest du sagen, dass das stimmt? Also bist du da so ein bisschen so laissez-faire in manchen Dingen auch?
Also ich versuche zumindest, also den Start, also das, was ich kontrollieren kann, das versuche ich zu kontrollieren. Und wenn halt eben dann ja sowas Blödes wie mit der Uhr passiert, was soll ich denn machen? Aussteigen, weil die Uhr aus ist? Die Strecke war ja wunderbar markiert. Das einzige Problem war halt dann nachher wirklich so, ich war komplett zeitlos. Also ich hatte dann nachher so gar kein Gefühl mehr dafür, so welche Zeit ist, wo ich irgendwie bin. Man konnte es auf der Startnummer dann so ungefähr abschätzen, bei welchem Kilometer man dann steht. Ja, geht's halt weiter, genau.
Was ist das denn für eine Erfahrung für dich gewesen? Weil der Blick auf die Uhr, der kann ja ganz unterschiedliche Sachen in einem bewirken. Also der kann einem ja irgendwie natürlich was Positives geben, so ey, du bist gut unterwegs, aber naja, wenn man gerade nicht so gut unterwegs ist, dann kann der auch ganz schön ernüchtern, ne? Vielleicht war das ja auch voll gut in dem Rennen, dass du eben nicht auf die Uhr gucken konntest.
Der Urausfall kam für mich in einem passenden Moment, weil ab dann ging es für mich eigentlich wieder ein bisschen bergauf. Also ich hatte nachrecherchiert gehabt, also die Zeit ab dem Zeitpunkt, wo halt eben quasi dann die Uhr tot war, habe ich eigentlich quasi dann ein bisschen in dem Feld neu mich nach vorne gekämpft gehabt, sogar also deutlich an Zeit zugelegt. Also die Uhr sagt nicht, wie schnell man läuft. Muss man dann doch immer noch selbst machen. Aber es kann natürlich wirklich sein, wenn das in so einem Moment passiert, wo man sowieso schon an sich zweifelt, dann ist sowas natürlich nicht so prickelnd. Dann wüsste ich auch nicht, wie es dann wegstecken würde.
Ja, also ich bin in Sud ja auch mitgelaufen und also ich habe dann irgendwann es einfach sein gelassen, auf die Uhr zu gucken. Das ist einfach nicht das draufstand, was ich gerne sehen wollte, sage ich mal. Eine andere Sache, die ich aufgeschnappt habe dazu, ist, dass du eine sehr interessante Ernährungsstrategie hattest, nämlich eine sehr, würde ich sagen, minimalistische. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, du warst also knapp 25 Stunden unterwegs, das ist eine sehr lange Zeit, und du hast in der Zeit, korrigiere mich auch da, wenn ich falsch liege, etwa 20 Gels zu dir genommen und halt da womöglich Cola und ISO-Getränke. Und das war's.
Ja, das trifft es ganz gut. Ich hätte sogar fast eher gesagt, rückwirkend, ob es noch sogar weniger Gele waren, aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau.
Also das finde ich total erstaunlich. Und sicherlich auch ungewöhnlich, wo ja doch alle aktuell so von so High Carb und so sprechen. Na, das ist ja so das Thema auch im Trailrunning. Wie viel Kohlenhydrate kann ich mir pro Stunde irgendwie reinhauen? Und es ist ja auch, ja, doch, würde ich sagen, einer der Faktoren, vielleicht mit den Schuhen zusammen und besseren Trainingsmethoden, die auch so einen Leistungssprung insgesamt im Sport gerade so mit bewirken. Ja. Wie kommst du zu dieser Ernährungsstrategie? Hat das Gründe?
Ja, eigentlich, ich taste mich halt ran. Also sukzessive wird es schon mehr, aber halt eben, ja, wenn der Körper dann sagt so, nee, geht jetzt nicht mehr, oder dann geht's halt auch nicht für den Moment. Und dadurch, dass ich da jetzt auch nicht so in die extremen Tiefs falle, habe ich da jetzt auch nicht so ein großes Problem aktuell mit. Also nicht so, wo ich jetzt sage, so, du musst jetzt aber, sondern dass man halt auch eben dann auch die Strategie fahren kann, dann ist es halt okay für den Moment.
Hast du irgendwie negative Erfahrungen gemacht mit irgendwie zu viel Ernährung oder sowas, dass du da irgendwie Magenprobleme bekommen hast, oder?
Nee, das eigentlich nicht. So spezifisch habe ich mich da aber auch noch nie drauf vorbereitet.
Glaubst du, also ich bin mir sicher, aber ich frage dich trotzdem, ob du das auch glaubst, dass du auch da echt noch Leistungsreserven, ja, mobilisieren könntest, sage ich mal, wenn du da die Nahrungsaufnahme noch irgendwie ein bisschen optimierst? Glaubst du, da steckt auch noch viel drin für dich?
Ja, da kann man definitiv auch noch was rausholen. Kostet halt auch wieder alles Zeit und ja, Vorbereitung, und ich kenne mich ja, und dann ist es so knapp vorm Wettkampf und musst du noch dies, musst du noch jenes, dann die Hälfte wieder vergessen. Ja. Ist die Vorbereitung doch meistens so, ja, gut, geht so.
Ja.
Ja, dann streikt wieder irgendwas anderes zu Hause und dann ist die Aufregung ganz anders und eigentlich nicht da, wo man sie gerne hätte. Und dann steht man in der Startlinie und denkt sich so, die Nervosität, die ist schon lange verflogen.
Okay. Also ist das was du dir dieses Jahr so auch im Training dann, vielleicht auf Longruns oder sowas vornimmst, dass du da so ein bisschen mit experimentierst? Vielleicht auch mal mehr Gels irgendwie zu probieren oder auch andere Formen von Energie, muss jetzt ja nicht in Gelform sein.
Ja, muss ich dran arbeiten, definitiv so ein bisschen. Ja, ich denke mal, das wird jetzt auch dann kommen, jetzt so sukzessive.
Okay. Ja, wir haben ja schon ein bisschen über die Langdistanzen gesprochen. Du bist auch, habe ich gesehen, auch mal im Backyard schon mitgelaufen. Da sind auch 100 Meilen etwa zusammengekommen. Ja, werden wir dich künftig vermehrt auf diesen ganz langen Sachen sehen? Also 100 Kilometer plus X, sage ich mal. Beziehungsweise was hast du dir so als nächstes vorgenommen?
Ja, also das Programm für dieses Jahr ist schon üppig. Mal gucken, ob ich es überall an die Startlinie fit schaffe. Ich hatte mich jetzt für den Istria 100 angemeldet, die 100 Meilen. 6 Wochen später für die Tortur de Ruhr und 4 Wochen später für die 100 Kilometer beim ZUT. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Für die es nicht kennen, die Tortur de Ruhr sind dann 230 Kilometer, aber flach. Ich weiß es noch nicht. Ich guck mal, was passiert.
Und die 100 Meilen Istrien sind dann quasi noch so ein Vorbereitungswettkampf für die Tortur de Ruhr, oder?
Nee, ich bin jetzt so hingegangen, ich sage jetzt, das ist jetzt so Prio A und alles andere ist nett, wenn es auch funktioniert.
Also Tortur de Ruhr ist Prio A?
Nee, die Istrien.
Istrien, okay, ja.
Mhm. Istrien.
Ja, nicht schlecht. Okay, lass mal Tortur de Ruhr, das finde ich spannend. Es ist zwar kein Trailrunning, ich glaube, das führt ja die ganze Zeit über so einen Fahrradweg, einen asphaltierten Fahrradweg, oder?
Habe ich so gehört, ja. Ich war auch selbst noch nicht da.
Läufst du da die volle Distanz? Sind das dann 220, 230 oder so?
Genau, das war zumindest der Plan, ja. Ja, man braucht ja irgendwie noch eine Crew und das, ich weiß, ich muss mich damit mal auseinandersetzen, wie ich das regeln möchte.
Ja.
Das ist so, im Auto ist das schon weit.
Ja, das ist krass. Hast du da schon irgendeine Zeit oder so im Kopf? Oder läufst du auf Platzierung oder was?
Eine Wunschzeit habe ich definitiv im Kopf, aber ob das wirklich auch funktioniert, sei mal dahingestellt. Ich weiß es, zum einen bin ich noch nie so weit gelaufen und zum anderen ist das Ding ja auch noch topflach, geht ja mehr runter als rauf. Ganz schwer zu beurteilen.
Also ich habe hier parallel mal rausgesucht, der Streckenrekord der Frauen von Andrea Mena, der ist noch gar nicht alt, der ist aus dem Jahr 2024, der liegt bei 28,44. Genau. No pressure, Joanna. Aber ganz interessant, was da möglich ist. Ne? Vorher läufst du Istrien, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, ob dich das reizt, dich auch mal so, also international zu messen. Istrien ist ja dadurch, dass es Teil der UTMB World Series ist und sowas, schon ganz gut besetzt, würde ich sagen, in der Regel. Ist das was dich dann auch reizt, dich vielleicht auch mal mit bekannteren Namen in der Szene dann noch wirklich mal an die Startlinie zu stellen und zu gucken, was geht?
Doch, ja, definitiv. Ja, es ist also klar, bei uns hier in der Gegend kriegst du ja sonst auch eher schwierig einen Eindruck davon, wie jetzt wirklich dann die Leistung auch zu vergleichen ist. Also ich vergleiche mich eigentlich sehr, sehr gerne. Mir macht das schon auch Spaß. Ja, auch so ein Ziel vorher sich zu stecken, so was würde ich eigentlich gerne erreichen? Also sich auch so realistisch darüber Gedanken zu machen, so was traue ich mir selber zu? Das finde ich eigentlich schon auch immer sehr interessant. Ist halt natürlich klar, bei diesen ganz langen Dingern wird es halt echt schwierig, dann jeden Faktor dann noch so mit reinzubeziehen und ja, wie wirkt sich dann halt einfach die Dauer dann nachher auch auf die Leistung dann aus oder dann halt auch die Höhenmeter, kommst du den letzten Berg noch rauf und so Sachen.
Ich glaube aber Istrien, so, das ist ja auch so ein bisschen mittelgebirgig quasi, oder? Also so vergleichbar mit dem Gelände, was du dann vor der Haustür so hast, wenn ich das richtig sehe.
Ja, ich denke, ich habe mich schon gewundert, wo die 6000 Höhenmeter hernehmen. Also wir waren jetzt schon öfters dort unten im Urlaub, gut, nur leider halt nicht im Landesinneren und eher nur an der Küste. Und ich kenne die Bars da unten ganz gut. Mal schauen, lass mich überraschen, wie die Wege dort sind. Aber klar, wenn man natürlich auch einen gewissen Streckenkenntnisvorteil hat, merke ich auch mittlerweile, dass das bringt auch schon einiges. Man so weiß, was auf einen zukommt.
Ist das auch ein Grund, warum du dann als drittes zurückkehrst zum Zut? Du kennst die Strecke?
Ja, vielleicht, ja. Nee, eigentlich war mal so die Idee dahinter gewesen. Eigentlich hätte ich mich ja gerne für letztes Jahr eh schon für die 100 Kilometer angemeldet gehabt. Hat dann, weil ich wieder zu langsam war, dann doch nicht funktioniert. Die war ja relativ schnell ausgebucht. Nee, und dieses Jahr habe ich es dann mal geschafft und dann habe ich mir gedacht, komm, hast jetzt zumindest schon mal den Startplatz und dann schaust du halt mal, wie es sich so entwickelt. Also unter Umständen runterzumelden oder sowas ginge ja wahrscheinlich auch noch. Müssen wir mal gucken. Aber eigentlich würde ich es schon gerne auch einfach mal laufen. Also fand die Strecke jetzt schon sehr interessant. Es gibt ja auch schon einige Zeiten, die da drauf gelaufen wurden. Also es ist halt jetzt auch nichts Unbekanntes. Genau, den Kurs kenne ich ja jetzt halbwegs. Außer die letzte Hälfte, die ich vielleicht auch einfach verdrängt habe. Mal gucken. Gucken, was das mit einem macht.
Jetzt gehört ja der Zut auch zur UTMB World Series. Verändert das irgendwas für dich? Also macht das den Zut für dich persönlich irgendwie sportlich vielleicht sogar attraktiver, dass man damit rechnen kann, dass das vielleicht ein bisschen höheres Prestige auch hat, dort zu gewinnen oder so?
Also dadurch, dass Garmisch-Partenkirchen einfach sehr weit weg ist von uns, ja, aus der Kölner Ecke, habe ich da jetzt auch nicht so den Bezug zu. Also es könnte halt auch im Prinzip eigentlich auch ein Rennen aus einem anderen Land sein. Also es ist für uns ist immer noch sehr, sehr weit weg, das merkt man schon. Ob das jetzt nun bei UTMB ist oder nicht, also vom Namen her muss es das jetzt für mich jetzt nicht sein. Was tatsächlich ein Vorteil ist, ist halt, wenn man bei UTMB einen gewissen Index hat, dann kann man sich halt als Elite registrieren und das heißt, man zahlt nichts für die Startgebühren. Und das ist schon ein enormer Vorteil, besonders wenn man halt auch sieht, wo die Preise hingehen. Und wenn man den ganzen Spaß selber bezahlt, dann wird es halt auch einfach irgendwann teuer.
Jetzt, genau, wir haben jetzt schon festgestellt, du hast die Strecke ja schon kennenlernen dürfen mit einer Extraschleife, aber was sind denn für dich für den Zut? Weil es sind bestimmt einige hier bei uns im Hörerkreis, die die ein oder andere Strecke jetzt beim Zut laufen werden dieses Jahr. Was sind denn für dich so die Schlüsselstellen? Ja, also wenn du dich jetzt auf die 100 Kilometer mal fokussierst, was hast du so im Kopf so, worauf bereitest du dich dann dieses Jahr besonders vielleicht vor oder was sind für dich so Kernpassagen, wenn man das so sagen kann?
Ja, was für mich jetzt ein großer Vorteil ist, ich weiß, wann ich oben am Berg bin. Also das ist, was war es, der dritte Anstieg bei den 100 Meilen, vierter, das, wenn man nach der Extraschleife, dann Pestkapelle und dann geradeaus weiter und dann, bis man am höchsten Punkt dann wieder ist, da hatte ich schon dreimal gedacht, jetzt bin ich aber oben. Also ich konnte auch nicht mehr nachgucken, ich wusste es nicht und hat dann doch sich noch ewig gezogen, bis man dann doch tatsächlich oben ist. Also dieses zu wissen, so wann ist der Berg vorbei, das hilft mir jetzt natürlich dann schon enorm.
Stimmt, das ist da ein bisschen tricky. Da geht es immer mal wieder so auf einmal magisch um eine Ecke und da geht's wieder hoch und genau, es gibt so ein paar so Schummelgipfel, so Fake-Summits, wo man denkt, ah ja, oben und dann so, guck mal nach links, ah nee, doch nicht und so. Ja, stimmt, da ist Streckenkenntnis auf jeden Fall vom Vorteil. Mhm. Spürst du da als jetzt Siegerin der 100 Meilen, spürst du da so ein bisschen Druck, dass Leute vielleicht schauen, ah, was kann sie denn auf den 100 Kilometern beim Zut?
Also dadurch, dass ich dieses Vorprogramm da noch aktuell im Kopf habe, gehe ich da im Moment sehr, sehr zeitlos eigentlich ran. Tatsächlich werde ich es dann erst so kurz vorm Start dann sagen können, wie ehrgeizig dann das Ziel tatsächlich gesteckt wird. Und ja, schlussendlich setze ich mir ja das Ziel und nicht wer anders.
Ja, stimmt. Ja, und solltest du Istrien die 100 Meilen finishen, die Tortur de Ruhr finishen, dann hast du ja auf jeden Fall die besten Ausreden auf der Welt, beim zu laufen zu können, was du halt dann halt läufst, weißt du? Also kann ja niemand irgendwas sagen. Und wenn du erfolgreich in irgendeiner Weise sein solltest, das ist ja noch umso geiler noch. Also du hast eigentlich das beste Voraussetzung. Egal, was du da läufst, es kann eigentlich nur positiv bewertet werden.
Genau, so sehe ich das jetzt auch erstmal. Und es vergeht noch sehr viel Zeit bis dahin. Genau, schauen wir einfach mal. Da wird sich bestimmt noch das ein oder andere kleine Rennen noch dazwischen mogeln.
Du wirst dieses Mal auf jeden Fall in den Genuss einer Cheerzone kommen. Ich glaube, bei den 100 Meilen war da auch schon oben was los?
Doch, die waren bis spät abends ja sogar noch oben gewesen.
Ah, okay.
Wir hatten da zwar nicht so viel zu tun, aber es waren tatsächlich welche oben.
Ja, das war bei mir, okay, ich war ein ganz bisschen hinter dir. Und bei mir war da tatsächlich so eine Nachtwache. Da waren irgendwie zwei Leute oben, die haben auch so ganz verhalten, so ganz langsam so geklatscht. Das war so ganz witzig, ja. Und dann habe ich aber in den Videoaufnahmen so gesehen, was da halt sozusagen vor und nach mir für eine Party war. Voll krass.
Ja, wobei die Cheerzone, die haben die ja schon ein paar Jährchen länger. Ich bin ja 23, bin ich ja mal den Garmisch-Trail mitgelaufen. Deswegen kannte ich zum Glück den letzten Anstieg. Und genau, dort hatten die aber auch schon diese Cheerzone gehabt. Und da konnte ich mich auch dran erinnern, es war ein riesen Lärm.
Ja, genau. Ja, kann man sich auf jeden Fall als Teilnehmer und als Teilnehmerin sehr drauf freuen. Bin gespannt, wie es dieses Jahr dann da oben aussieht. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, dich hier wieder unten in Garmisch-Partenkirchen dann laufen zu sehen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt. Du hast deine Mittagspause hier mit uns verbracht. Du musst gleich noch arbeiten, hast du gesagt. Es geht weiter, deswegen will ich dich gar nicht zu sehr davon abhalten. Folgt Joanna in den sozialen Medien. Ich packe die Links auch zu ihrem Instagram-Profil und so in die Shownotes. Und dann, Joanna, würde ich sagen, danke für deine Zeit. Das war sehr interessant und alles Gute für dieses Laufjahr für dich.
Ja, vielen Dank. Ja, hat mich gefreut und bis demnächst. Wir sehen uns.
Genau, ciao.
Tschüss.